Computeraufnahme und da läuft der Ton auch. Wir begrüßen also unseren Gast, die langjährige Magnifizenz, Herrn Professor Dr. Wolfgang Brauer. Er war nach Günter Heidorn, also nach der dritten Hochschulreform, für lange Zeit Direktor an dieser Universität und wir freuen uns auf seinen Bericht. Wir freuen uns, dass er den Weg bei diesem schlechten Wetter auf sich genommen hat zu uns. Wir alle wissen es zu schätzen. Und jetzt, lieber Herr Brauer, haben Sie das Wort.
Herr Kollege Krüger, meine Damen und Herren, ob ich sehr froh bin, dass ich heute hier sprechen kann, werden wir am besten hinterher erst beurteilen. Aber gespannt bin ich auf diese Veranstaltung. Im Prinzip habe ich von diesem Seminar schon seit 2 Jahren gehört. Natürlich von Kollegen, die als Zeitzeugen hier aufgetreten sind und die insgesamt schon einen recht sicheren und stabilen Eindruck von dieser Veranstaltungsreihe vermittelt haben. Und da kann man erstmal sagen, man muss auch als ehemaliger Angehöriger, aktiver Angehöriger dieser Universität sehr froh sein, dass diese Seminarreihe ins Leben gerufen wurde und nun schon über 2 Jahre besteht, mit Zeitzeugenberichten und studentischen Untersuchungen zum Thema dieser Universitätsgeschichte in einer bestimmten Zeit. Das darf sich eine Universität nicht entgehen lassen, die in historisch wenigen Jahren historisch sehr alt wird. Ich hatte ein paar Mal die Freude, die Universität in den Vereinigten Staaten vorzustellen. Und jedes Mal, wenn ich sagte, this university was founded when Columbus not yet was born, da freuten sich die Amerikaner teuflisch, denn alles, was bei ihnen Geschichte ist und älter als 200 Jahre, ist nahezu archaisch und erlegt denen, die so eine Geschichte zu verwalten haben, finde ich, erst recht eine ganz hohe Verantwortung und wahrscheinlich auch zusätzliche Freude auf. Was mich betrifft, ich stamme aus einem sehr kleinen Dorf, nahe der Tuchmacher- und Maschinenbauerstadt Grimmitschau in Westsachsen. Ich bin dort aufgewachsen, bin sehr gern in diesem Dorf gewesen und hatte mir nach meiner Emeritierung hier in Rostock auch vorgenommen, nun nach 40 Jahren die Stadt zu verlassen und wieder aufs Dorf zu ziehen. Da lebe ich seit 15 Jahren. Es war ein blanker Irrtum zu vermuten, dass das Dorf heute in der Nähe einer Stadt etwas mit meinem kleinen Dorf zu tun haben könnte. Aber Sie werden bemerken, das ist in meinem Leben nicht das einzige Mal, dass eine Vorstellung und das, was daraus wurde, sich deutlich unterschieden haben. Also mein jetziger Wohnort hat mit der alten knapp 200-Seelen-Gemeinde überhaupt nichts gemein. In jenem kleinen Nest war mein Vater der einzige ständige Lehrer der zweistufigen Volksschule und Kantor der Kirchgemeinde. In meinem Geburtsjahrgang wurde ich als einziges Kind eingeschult und ich hatte deswegen, aber vielleicht auch nicht nur deswegen, doch immerhin den Vorteil, dass ich von Anfang an mit Zweit- bis Viertklässlern zusammen lernte. Das hat mir überwiegend Vorteile eingebracht, gar nicht etwa die Nachteile, die man sonst dem wenig gegliederten Schulwesen grundsätzlich nachsagt. Ich konnte also zum Beispiel durch das nun von 1 bis 4 erworbene Wissen problemlos eigentlich an die Oberschule wechseln, nach Grimmitschau. Problemlos sieht man davon ab, dass ich als, das oder meine Eltern besser, für mich als Auswärtigen das doppelte Schulgeld zu bezahlen hatte und ich einen täglichen Schulweg von an die 20 Kilometern zu bewältigen hatte. Damals fuhren in einer solchen ländlichen Gegend keine Busse, das war also mit Fahrrad, manchmal zu Fuß und im Winter immer mit Skiern zu bewältigen. Das ist der Schulweg. Meinen Lebensweg indessen musste ich schon ziemlich bald allein finden und bewältigen. Mein Vater war seit 1938 mit einer ganz kurzen Unterbrechung bis Kriegsende einberufen. Er kam 1947 aus amerikanischer Gefangenschaft. Meine Mutter hat mich in dieser kleindörflichen Umgebung trotz ihrer sehr schmalen Einkünfte, was das Persönliche anbetrifft, ganz perfekt umsorgt. Aber bei den Problemen, die man in die Jugendjahre hinein hat, und nun noch dazu einer, der vom dörflichen Leben in die Stadt hineinwächst, konnte sie mir kaum helfen. Ihr Einfluss richtete sich im Wesentlichen auf die Einhaltung von Normen und vor allen Dingen Tabus, tradierter kleinbürgerlicher Lebensweise mit einer christlichen Lebenswelt. Es war nicht nur angenehm, immer die Tabus einhalten zu müssen. Und so war ich eigentlich als Heranwachsender ganz offen für die auf junge Leute damals in der beginnenden Nazizeit mächtig wirksamen Strömungen. Die waren für junge Leute nicht ohne Reiz und demzufolge auch nicht ohne Erfolg. Mich hat zunehmend, wie übrigens die meisten meiner Klasse und auch der Schuljahrgänge, die ich so überschaute, nach den Erfolgen der ersten anderthalb Kriegsjahre die Kriegsbegeisterung gepackt, verbunden mit einer zunehmenden Geringschätzung der Schule. Schule darin diszipliniert herumsitzen und lernen, das war gegenüber dem, was man von den Fronten hörte, verächtlich. Da entwickelte sich bei uns so etwas, wofür man damals den Begriff heroische Faulheit kannte. Mit dem Attribut war das Negativsubstantiv kolossal aufgewertet. Bei mir speziell entwickelte sich ein starkes Interesse für die Seefahrt. Wenn man wie in der Nähe von Grimmitschau so an der Küste wohnt, ist das auch nicht verwunderlich. Vor allen Dingen die Kriegsmarine hatte mich gepackt. Und das, was uns damals in der ersten Kriegszeit ja ganz besonders sehr schnell als die Helden des Seekriegs präsentiert wurde. Denen nachzueifern, das war für uns ein unangefochtenes Ideal. Der Marine gehörte ich dann folglich auch seit 1942 an und, es kommt schon das zweite Mal, durchlebte in ganz schneller Folge Stufen der Ernüchterung im Militärischen. Dafür aber ein immer stabileres Interesse am Technischen, einer damals modernen Schifffahrt und den naturwissenschaftlichen Grundlagen, die dafür waren. Wir hatten als Offiziersbewerber bei der Marine auch während des Krieges noch eine ziemlich gründliche Ausbildung, im Gegensatz zum Beispiel zu Infanterieoffiziersanwärtern, ein halbes Jahr Offiziersschule mit naturwissenschaftlichen und natürlich maritimen Fächern. Und zum Glück hatte ich kurz vor meiner Einberufung in Bezug auf meine heroische Faulheit einen kolossalen Bildungsschock erlebt. Ich habe als Anwärter im Sommer 1942 an einem längeren Segellehrgang auf der Flensburger Förde teilgenommen und habe dort mal auf einer größeren Yacht gegenüber einem Kameraden, dem Sohn eines bekannten Schlachtschiffkommandanten, mit meiner Überheblichkeit gegenüber Schulbildung geprahlt. Und dann hat er mir da unten in der Kajüte eine derartige Abreibung verpasst. Wenn ich will, spüre ich heute noch den roten Kopf, den ich davon bekam. Diese Zurechtweisung durch einen Gleichaltrigen ist für mich eigentlich auf dem Bildungsweg ein Prägeerlebnis geworden. Das hätte kein Lehrer, das hätten meine Eltern nicht fertiggebracht. Und ich bin seither überzeugt, dass man bei pädagogischen Maßnahmen gegenüber etwas unwilligen Schülern den ganz hohen Einfluss der Gleichaltrigen überhaupt nicht überschätzen kann. Also das war erledigt. Ich war von Stund an ein fleißiger Schüler. Ich entsinne mich noch, wie nach diesem Lehrgang die Schule wieder anfing. Wir hatten gleich zum Anfang eine Biologiearbeit geschrieben. Studienrat Kuhlmann, ein geborener Nürnberger, kommt rein bei der Rückgabe der Arbeit, haut die Arbeiten auf das Pult, vergisst den Hitlergruß und sagt, der Brauer hat er Ohrens. Also das hat kolossal gewirkt und war in der Wirkung, kann ich zu meinem Glück auch sagen, dauerhaft. Ich wurde wie viele meinesgleichen für die U-Boot-Waffe ausgebildet. Und da Admiral Dönitz Mitte 1944 die U-Boote ausgingen, folgte dieser Ausbildung für die Grundwaffe die Ausbildung für Kleinst-U-Boote. Die waren Bestandteil einer neuen Einrichtung der Kriegsmarine, die nun unbedingt noch den Krieg gewinnen sollten. Der sogenannte K-Verband, der unter Führung von Admiral Haie, dem späteren Wehrbeauftragten des Bundestags, diesen K-Verband befehligte. Diese Kleinst-U-Boote waren technisch natürlich eine ganz tolle Herausforderung für uns jungen Kerle und machten auch mit gewissen Abständen, vor allen Dingen schon den wahnsinnigen Verlusten, die während der Ausbildung eintraten, einen gewissen Spaß. Immerhin war ich mit noch 19 Jahren Kommandant einer solchen kuriosen kleinen Kampfmaschine. Was ich aber dann in dem letzten Kriegsdreivierteljahr über das Elend und das Grauen des U-Boot-Krieges erfuhr und was ich selbst an Bombenkrieg erlebte, das hat bei mir noch gegen Kriegsende eigentlich schon die Einstellung hervorgebracht, so etwas von Krieg ist sinnlos, unmenschlich und muss im Grunde genommen abgelehnt werden, sollte sich nicht wiederholen. Das war verbunden mit einer Ernüchterung gegenüber all dem, was man als militärische Ideale sich aufgebaut hatte. Und diese Einstellung wurde bei mir und ganz gewiss vielen meinesgleichen, wie ich vorläufig sagen musste, unumstößlich nach Kriegsende. Ich habe dann diese furchtbare Situation erlebt, dass unmittelbar nach Kriegsende die Informationen über die unvorstellbaren Verbrechen, die in der Nazizeit begangen wurden, über uns hereinbrachen. Und wir mussten uns noch in den ersten Zeiten der Gefangenschaft, oder bei mir war es eine kanadische Internierung, in den leidenschaftlichen und andauernden Gesprächen untereinander darüber klar zu werden versuchen, wie wir denn beteiligt waren. Immerhin hatten wir ja mindestens am Rande einer Grauzone in dieser Zeit mitgewirkt, nicht beteiligt an den Verbrechen, aber doch als deren Zeitgenossen und Gegenwärtige. Ich kann sagen, dass ich die Informationen über das, was ich da zeitgleich mit meiner Militärzeit erlebt hatte, wie einen Höllensturz erlebte. Und nun verstärkte sich ganz tief und gründlich, wie ich meinte, diese Auffassung des Nie wieder bis hin zu einem ganz entschiedenen Pazifismus. Zugleich fand bei mir und meinesgleichen die Suche nach einem geistig-moralischen Halt Raum. Das waren anhaltende und leidenschaftliche Gespräche nach dieser und jener Richtung. Und parallel dazu, das ist für meine Generation auch ganz typisch, glaube ich, neben dieser Verzweiflung im Hinblick auf das Vergangene, die Gier nach Leben und das Heraufkommen eines ganz starken Bedürfnisses nach Kultur und Bildung. Weil wir jetzt natürlich auch merkten, was uns an Bildung verschlossen geblieben war und was man unbedingt brauchte, um Mensch zu werden. Ich hatte das Glück, dass ich schon im September 1945 nach Hause kommen konnte. Und ich hatte mir auf den paar Tagen des Heimwegs vorgenommen, was ich nun mal werden wollte. Da schloss die Begeisterung an das dörfliche Leben an. Und mir war eigentlich klar, ich werde einige Zeit bei einem Bauern arbeiten und dann Landwirtschaft studieren. An einem Sonnabend gegen Abend war ich bei meiner Mutter und am Montagmittag war ich Neulehrer. Die Zwischenstufen werde ich jetzt nicht erklären. Sollten Sie Interesse daran, kann man es ergänzen. Aber das ist auch so etwas typisch für jene Zeit. Da waren also aus der Not und den Bedürfnissen, den harten Bedürfnissen dieser Zeit, Prozesse und Prozeduren im Gange, die über die Interessen und Gegebenheiten eines Einzelnen rigoros hinweggingen. Und wenn einem die Wahl gestellt wird, du wirst Bürgermeister oder Schulmeister, und man will unter gar keinen Umständen Bürgermeister werden, dann bleibt eben nur das andere. Dass ich bei dieser Berufsentscheidung durch andere blieb, ich hatte erst überhaupt keine Lust. Ich hatte bei meinem Vater gesehen, was das ist, Schulmeister sein in einer Dorfschule. Aber dass ich dabei blieb, das war nun dem Vorbild eines Mannes zu danken, dem ich damals in die Finger geriet, dem Oberschulrat des Kreises Zwickau-Land, Reinhard Kammer, ein ganz ursprünglicher Kommunist, im Mai 1945 aus dem Konzentrationslager befreit, von Erscheinung her nicht viel mehr als ein Skelett, sofort wieder in den Aufbau einer antifaschistisch-demokratischen Schule eingesetzt und ein Mann, der sich nach der Entlassung aller Lehrer, die Mitglieder der NSDAP gewesen waren, der sich nun für diese ganz neue Generation von Neulehrern leidenschaftlich, hingebungsvoll und mit sehr, sehr viel persönlichem Verständnis einsetzte. Die Neulehrer wurden ja lange Zeit charakterisiert als die, die Blume mit H schreiben. Und tatsächlich war natürlich auch das Niveau, die Bildungsvoraussetzung unter dieser Truppe äußerst unterschiedlich. Diejenigen, die länger als ein halbes Jahr in diesem Beruf blieben, waren die wenigsten. Die meisten ergriffen sehr schnell wieder die Flucht vor dieser kaum zu bewältigenden Aufgabe. Aber wie gesagt, in der Umgebung eines solchen Mannes wie Reinhard Kammer konnte man sich, wenn man einiges Verhältnis zu Bildung und Wissen hatte, der Aufgabe, für die ganz jungen Leute, für die Kinder da zu sein, kaum entziehen. In dieser Zeit fiel bei mir auch die erste Begegnung mit marxistischer Literatur. Und die haben mich vor allen Dingen die Grundthesen des historischen Materialismus gepackt. Ich kann mich noch an Gedankengänge erinnern, die eben ungefähr so lautete, was da geschrieben ist und gesagt wird, das ist so überzeugend, das müssen nur alle Menschen begreifen. Und in unserer Suche nach Halt und Bindung in jener Zeit und diesem totalen Abschalten von dem, was vergangen war, kam in der Begegnung zu einer Lehre die Vision auf von einem neuen Menschen, der, wenn er die Grundlagen einer solchen Auffassung begriffen hat, in der Lage sein soll, eine ganz neue friedliche Gesellschaft aufzubauen und zu errichten. Diese Vision vom neuen Menschen, die habe ich dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte als meinen größten Irrtum erkannt und begreifen müssen. Aber zunächst einmal festigte sich die Vision einer von Ausbeutung und Unterdrückung freien Gesellschaft, einer Gesellschaft, die ohne Gewalt und Kriege gebaut werden und existieren kann. die Diskussionen jener Zeit Nächte hindurch mit Leidenschaft und viel Erregung und auch mit wahnsinnigen Kontroversen. Aber diese Diskussionen waren natürlich einerseits überaus anregend, sofern die richtigen Anreger dabei waren. Es gab damals auch eine sehr ausgedehnte Vortragsarbeit der unterschiedlichsten Organisationen und der Parteien. Aber es gab natürlich, wenn wir unter uns jungen Leuten diskutierten, auch einen Grundzug von Naivität und Gutgläubigkeit, über die man heute, wenn man die Zeitläufe außer Acht lassen könnte, eigentlich nur noch lächeln kann. Wir hatten zum Beispiel uns immer wieder Gedanken gemacht, wann wird denn das soweit sein mit einer solchen neuen Gesellschaft, für die dann alle Menschen gewonnen werden können. Und da bildete sich so in den Kreisen, in denen ich verkehrte, die Vorstellung heraus, das wird so um das Jahr 2000 sein. Die Jahrtausendwende war damals für einen 20-Jährigen weit, weit weg. Und wenn man dann daran dachte, um die Zeit bist du 75 Jahre und hatte die 75-Jährigen im Dorf so vor Augen, da dachte man, also das ist ganz ferne Zukunft und bis dahin muss dieser Streit um eine neue Gesellschaft erledigt sein. Das war fester Glaube. Also die absolut naive Vorstellung von einem ganz zügigen, ungehemmten Durchmarsch zu einer ganz neuen Gesellschaft. Ich müsste eigentlich gar nicht sagen, dass solche naiven Vorstellungen natürlich sehr bald anfingen zu zerfallen, aber sie haben bei mir eben nicht dazu geführt, einen grundsätzlichen Zweifel zu erheben an dem politischen System, das ich damals aufbaute, und seinen marxistischen Grundlagen. Was da anders wurde als unsere ersten Illusionen, das verstanden wir als vorübergehende Fehler. Wir redeten uns ja auch immer mehr ein, was hier passiert. Das hat an der Entwicklung einer Gesellschaft vorher noch niemand gemacht. Die da jetzt etwas Neues aufbauen, die tun das völlig als Pioniere. Ein erstes Mal. Die haben keine Vorbilder. Die müssen zwangsläufig Fehler machen. Und es ist unanständig, sich hinzustellen und denen bloß die Fehler vorzurechnen. Es ist viel humaner und realistischer, mitzumachen und wenigstens einen Teil von Mitverantwortung zu tragen. Also das Weitermachen und Bessermachen, das war eine Einstellung, die sich damals schon herausbildete und die auch, ich muss das getrost sagen, geblieben ist. Was uns in jener Zeit nie verlassen hat, das war die Frage danach, wie ist das eigentlich bloß dem deutschen Volke unterlaufen, so etwas zuzulassen wie den Hitlerfaschismus? Diese Frage hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang nicht losgelassen, bis heute nicht. Sie hat einen ganz neuen Schwung gefahren, weil ja nun ganz neue Argumente und Informationen dazu kamen in den Jahren unmittelbar nach der Wende. Und um diese Zeit sind mir eigentlich auch ganz schreckliche Gedanken gekommen, die ich gar nicht verhehlen will. Wir waren in jenen Übergangsjahren gewohnt an autoritäre Strukturen, unter denen wir vor 1945 gelebt hatten. Wir waren gewohnt an dieses von oben nach unten. Was ich damit meine, habe ich bei Carsten Ganzel mal so schön gelesen. Der schreibt, wie lange wirken Erfahrungen des Ein- und Unterordnens, ein Hang zum Funktionieren, Autoritätsgläubigkeit oder Angst vor dem Austragen von Konflikten prägend nach. In der Überzeugung, dass wir 1945 uns in gesellschaftliche Bewegungen hineinbegaben, die völlig antagonistisch zu dem sind, was vorher passiert ist, muss ich heute sagen, haben wir viele von den Jungen damals, die mitgemacht haben, überhaupt nicht daran gedacht, wie die Ordnungsverhältnisse in dieser Gesellschaft sein müssten. Die waren wir gewohnt, Autorität, dieses eben wie gesagt von oben nach unten. Und die Ordnungsverhältnisse waren gegenüber den Vorstellungen von dem, was inhaltlich ganz neu zu machen war, so unwichtig, dass sie uns regelrecht aus dem Blick gekommen sind. Verstärkend wirkte nach oder wirkte hinzu eine Skepsis bis zu einer radikalen Ablehnung gegenüber der bürgerlichen Demokratie. So kurios das auch heute klingen mag. Bei den Diskussionen darüber, wie konnte das geschehen, dieses 1933, spielte durch ganz bestimmte Informationen damals eine große Rolle, die Informationen über die Schwäche, die Schuld und die Kraftlosigkeit der Weimarer Republik und ihres politischen Systems. Die waren mitschuld daran, dass das deutsche Volk in diese Katastrophe hineingestürzt war. Bei mir war es ausgerechnet ein Buch eines zutiefst humanistischen Schriftstellers, nämlich Stefan Zweig, das mich zu einem ganz tiefen Nachdenken brachte, aber eben mit ganz einseitigen Informationen über das, was die Weimarer Republik für die deutsche Geschichte und ihre verhängnisvolle Phase gebracht hatte. Stefan Zweigs Epochenbuch »Die Welt von gestern«, das ich in der Zwischenzeit vielleicht 5 oder 6 Mal wieder gelesen habe, bringt nun ausgerechnet aus der Sicht eines solchen bürgerlichen Humanisten mit einer ganz tief durchdachten Gesinnung die Weimarer Republik in ein ganz schlechtes Licht. Wenn Zweig genannt wird, muss ich erwähnen die Rolle der antifaschistischen Schriftsteller, die für jemanden, der damals begann, Interesse an Literatur zu entwickeln oder zu vertiefen. Und da wirkten nun Leute wie Anna Segers, Johannes Erbecher, Wolf, Zweig, dann natürlich Brecht oder einer, der in die damalige sowjetische Zone kommen wollte, aber dann in Kalifornien starb, Heinrich Mann, die hatten eine kolossale Wirkung. Bewährte Antifaschisten, die alle 1933 in die Emigration gegangen waren, die diese Zeit persönlich ganz unterschiedlich gelebt hatten, die aber ihr klares Bekenntnis gegen den Nationalsozialismus auch mit persönlichen Opfern getragen hatten. Jetzt kamen diese Leute zurück, die kamen alle in die sowjetische Zone. Und einer wie Johannes Erbecher, der erste Kulturminister dann der Deutschen Demokratischen Republik, Sie wissen, sehr umstritten, eine sehr zwiespältige Persönlichkeit, der hat es eigentlich am deutlichsten zum Ausdruck gebracht. Er hat den Anspruch erhoben, für viele seinesgleichen und sich natürlich selbst, wir haben immer gesagt, was sich ereignen wird, wenn 1933 Hitler zur Macht kommt. Und wir, die damals dies gesagt haben, haben Recht behalten. Da wurde erinnert an solche Wahlsprüche der Kommunisten vor Reichspräsidentenwahlen zum Beispiel. Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler. Wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Die hatten doch Recht behalten. Und mit dem Anspruch, das historisch Richtige geäußert und danach gelebt zu haben, kamen diese Männer und Frauen in die Sowjetzone, in diesen ganz jungen Gesellschaftsbau. Becher erhob für diese Generation von Intellektuellen, von Schriftstellern die Forderung, wir haben historisch Recht behalten, und wir haben jetzt das Recht, den Leuten zu sagen, was die Stunde geschlagen hat. ich kann sagen, dass diese Generation von Schriftstellern auf mich und viele meinesgleichen natürlich einen viel stärkeren Einfluss hatte als die führenden Politiker. Ich hatte inzwischen nun Freude am Lehrerberuf gefunden, weil ich erlebt hatte, dass Lehrer doch in diesen verworrenen Zeiten Wichtiges tun konnten, wenn es ihnen gelang, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Und Schule war ja eigentlich nun auch ein Feld, auf dem man durch die Vermittlung von Wissen und Bildung etwas tun konnte für das Heraufkommen eines immerhin wie auch gearteten neuen Menschen. Dieses Neulehrer-Dasein habe ich also 3 Jahre lang überstanden. Zunächst mal in einer einstufigen Grundschule. Da hatte ich alle 8 Schuljahre in einem Klassenzimmer. 61 Kinder bei 28 Sitzplätzen. Also wir haben da tolle Sachen geleistet. Das wäre bitteschön ein Abend für sich. Ich deute das bitte nur an. 1948 delegierte mich Kreisschulrat Kammer zum Studium an die Pädagogische Fakultät der Universität Leipzig. Die pädagogischen Fakultäten waren damals geschaffen worden, um junge Leute und nicht zum wenigsten Neulehrer zu einer umfassenderen Ausbildung zu führen für eine damals bereits geplante allgemeinbildende 10-klassige Mittelschule. Ich habe zu Beginn dieses Studiums noch die letzten Auseinandersetzungen mit reformpädagogischen Versuchen erlebt, vor allen Dingen mit der Jena-Planschule Professor Petersen, die damals in Grund und Boden verketzert wurde. Und ich habe sehr schnell und durchgreifend erlebt den Übergang zur Dominanz der Sowjetpädagogik. Wir sollten nach dem Modell zweier Assistenten der pädagogischen Fakultät, die politisch eine Führungsrolle spielten, uns zu 90% einem ganz eigenartigen Studium verpflichten. Wie gesagt, das Ziel waren Lehrer einer allgemeinbildenden 10-klassigen Mittelschule. Und die sagten, 90% von euch müssen Didaktik der Unterstufe und die Methodiken der Fächer studieren. Und sie begründeten das damit, wer das alles kann, der kann alles an dieser neuen Schule. Ich hatte nun von Universitätsstudien überhaupt keine Ahnung und dachte mir, wenn das gemacht werden soll, was sollen die armen Hunde aber machen mit dem Fachwissen, wenn sie die Methodiken der Fächer lernen, aber vom Fachwissen keine Ahnung haben. Also war für mich klar, du musst zu den 10% der anderen Sorte gehören. Ich habe mich damals am nächsten Tag gleich für das Fach Physik beworben. Die Mathematik hätte ich notgedrungen mitgemacht. Einer der diensthabenden Oberassistenten führte mich in diesen damals noch zerstörten Labortrakt des Physikalischen Instituts der Universität Leipzig. Da standen an notdürftig hergestellten Praktikumsplätzen an einem Platz an die 30 Studenten, die nun aufpassen sollten, was da für Experimente gemacht wurden. Da sagte, willst du dich dazustellen? Das wird nichts. Such dir ein Klappstuhlstudium aus. Klappstuhlstudien, das waren die Fächer, in denen man mit einem Klappstuhl in der Hand von Hörsaal zu Hörsaal lief und die wenigen Hörsaalplätze meidend in den Gängen und an den Fensterreihen auf dem Klappstühlen den Vorlesungen folgte, die für die betreffenden Fächer gehalten wurde. Das waren also Fächer der Geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Richtung. Ich belegte dann Germanistik und Anglistik und bin mit zunehmendem Erfolgen in diesen beiden Studienfächern auch ganz gern Deutsch- und Englischlehrer geworden. ich fand sehr schnell in eine kleine Gruppe von Freunden. Diese Freundschaft hat seit jener Zeit bis zum Ende gehalten, also bis zum Lebensende der meisten inzwischen schon. Aber wir haben uns gegenseitig sehr stark geholfen, denn die Bildungsanknüpfungen lagen ja nun doch bei den allermeisten schon weit zurück. Und der Übergang in Studienanfänge war eine höchst anstrengende und allen Fleiß fordernde Angelegenheit. Also ein Studium nach lustiger alter Studentenart habe ich leider überhaupt nicht erleben können. Wir mussten uns schinden. Ich habe aber viel erlebt und viel Freude gehabt an dem Niveau, das damals die Philosophische Fakultät der Leipziger Universität bot. Wir hatten hervorragende Hochschullehrer, die international berühmten Germanisten Theodor Frings, Hermann August Korff, den Philosophen Ernst Bloch. Wir haben trotz dieser kurzen Studienzeit von 3 Jahren, diese pädagogische Fakultät war auf 3 Jahre begrenzt, wir haben immer hineingehört, auch in andere Fächer. Ich habe Walter Markus, den Historiker, erlebt, den Romanisten Werner Kraus, den Kunsthistoriker Jahn, und dann kam Hans Mayer, Idol aller Germanisten jener Generationen, ein Mann, der auf marxistischer Grundlage eine begeisternde Literaturgeschichte und Kulturtheorie las, der sofort eine Gemeinde von gläubigen und hörigen Jüngern hatte und der als das Muster und Vorbild für alles galt, was in dieser nächsten Generation Germanistik studierte. Ein Mann mit ganz ungewöhnlicher Gestaltung des Hochschulunterrichts. Der brachte zeitgenössische Schriftsteller mit in die Veranstaltung. Ich habe bei ihm Hermlin und Bertolt Brecht erlebt. Er setzte sich mit Kulturwissenschaftlern, mit Kulturpolitikern in der Vorlesung vor Studenten auseinander. Das war eine Germanistikausbildung eines ganz neuen Stils, die das Fach ungeheuer festigte. Ich komme nochmal auf Hans Mayer. Gegen Ende meiner Ausbildung nach der letzten Prüfung suchte mich der Direktor der Arbeiter- und Bauernfakultät der Universität Leipzig auf und bot mir an, an seiner Fakultät eine Dozentur für das Fach Deutsch zu übernehmen. Ich habe dort eine Probelektion halten müssen zu einem Thema, von dem offenbar überhaupt keiner was verstand, ich auch nicht. Aber bin deshalb sicherlich ganz gut durchgekommen, weil eben, na, einer musste das Thema mal bearbeiten. Und wurde nun Dozent an der Arbeiter- und Bauernfakultät in Leipzig. Ich glaube, als der Direktor mit mir sprach, habe ich das Wort Arbeiter- und Bauernfakultät zum ersten Mal gehört. Die ABF wurde aber, das kann ich heute nach wie vor sagen, die schönste Zeit meines gesamten Berufslebens. Das lässt sich ganz gut begründen. Da ich das Stichwort ABF in Ihrem Gesamtprogramm gefunden habe, werde ich mich doch hier mit ein paar Sätzen mal dazu auslassen. Arbeiter- und Bauernfakultäten waren, ich sage das auch eingedenk aller bekannten Vorwürfe und Vorurteile gegen diese Einrichtungen, der tatsächlich erfolgte Versuch, das gleiche Recht aller auch auf höhere Bildung aus der Utopie herunterzuholen und die Verwirklichung eines solchen Grundsatzes zu wagen. Arbeiter- und Bauernfakultäten boten tatsächlich jungen Menschen aus konventionell unterprivilegierten Klassen und Schichten die Chance und die materiellen Voraussetzungen, sich nach eigener Entscheidung zu emanzipieren. Ich sage das eigener Entscheidung, und zwar auch trotz des oft geäußerten Vorbehalts autoritärer Führung und Lenkung. Es gibt ein Buch von Ecarius und Fiebelshäuser aus dem Jahre 2000, die überschreiben ihr Buch mit dem Satz: Wir haben die teilweise unter der Kuh hervorgeholt und haben sie aufgeklärt, was Abitur und was ABF ist. Und das ist, meine Damen und Herren, nicht sehr übertrieben. Über das, was man bei den Werbeveranstaltungen für junge Leute gerade aus den mecklenburgischen Landschaften erlebte, mit solchen, die studieren sollten und solche, die die bis dahin betreuten, da könnte man, weiß Gott, Bücher schreiben. Aber im Ganzen mussten sich die jungen Leute, die das annahmen, die dieser Werbung folgten, selber entscheiden, diesen Weg zu gehen. Die Arbeiter- und Bauernfakultäten waren und sind immer noch heftig umstritten, und sie wurden bekämpft, auch und gerade an der Rostocker Universität. Dagegen gibt es schon aus den Zeiten ihrer Anfänge auch die Stimmen sehr bekannter bürgerlicher Wissenschaftler, die den enormen Vorteil eines Studiums solcher junger Leute, die schon einmal einen Beruf gerochen hatten und die sozial aus ganz unkonventionell im Hinblick auf höhere Bildung kommenden Schichten sich heraufarbeiteten. Ich habe so ein Zitat von Hans-Georg Gadamer aus dem Jahre 1947, da war Gadamer Rektor der Leipziger Universität. Aus dem langen Zitat nur diesen Satz: Unsere Erfahrungen mit den Arbeiterstudenten sind sehr günstige und nur zu einem geringen Teil ungünstig. Und Gadamer rühmte vor allen Dingen eben die bereits bei diesen jungen Leuten vorhandene Erfahrung im Berufsleben und diese Herkunft aus ganz einfachen sozialen Verhältnissen. Dadurch ein ganz anderes Maß an Lebenskenntnis. In jüngeren Publikationen wird den Arbeiter- und Bauernfakultäten vorgeworfen, dass gegenüber anderen Motiven, also denen vor allen Dingen der Bildung, die gezielte politische Kaderrekrutierung, wie man sagt, an Gewicht gewann. Es ist in solchen Publikationen die Rede von Instrumentalisierung der ABF für die Kaderpolitik der SED. Daran ist zweifellos was. Und ich bin auch ganz sicher, dass die Stasi in allen Arbeiter- und Bauernfakultäten ihre Finger hatte. Offiziös wurde von den Arbeiter- und Bauernfakultäten als Kaderschmieden des Sozialismus gesprochen. Aber nun mal bitte abgesehen von der Kraftmeierei solcher Ausdrücke, ich finde, es ist eine unumstößliche Tatsache, dass keine herrschende Klasse je ohne ihre eigene Intelligenz oder Elite ausgekommen ist. Und warum hätte das bei einer Gesellschaftsordnung, die sich als Arbeiter- und Bauernmacht bezeichnete, nun ausgerechnet anders sein sollen? Nach offizieller Lesart sollten die Arbeiter- und Bauernstudenten die sozialistische Umgestaltung der Universitäten und Hochschulen führen und vollenden. Ich habe nun Gelegenheit gehabt zu beobachten, wie das wirklich vonstatten gegangen ist. In aller Kürze. Zum größten Teil würde ich für die ehemaligen Absolventen von Arbeiter- und Bauernfakultäten sagen, dass sie während ihres Studiums mit Überzeugung und vollem Engagement sich für den Sozialismus eingesetzt haben. Und warum sollte einen das verwundern? Bei jungen Leuten, die allergrößtenteils aus ganz ärmlichen Verhältnissen kommend, plötzlich die Chance hatten, höhere Bildung zu erwerben, etwas aus sich zu machen. Was man nicht vergessen darf, viele von denen kamen auch noch aus Umsiedler- und Flüchtlingsfamilien. Ich hatte in Rostock Deutschunterricht an einer Arbeitsgruppe, einer Klasse, in denen hatte keiner von den Studenten und keine von den Studentinnen noch einen Vater. Waren alle im Krieg geblieben. Nun, alle diese Verhältnisse haben natürlich auf die jungen Leute im Hinblick auf die Überzeugungen, die sie vertraten, kräftig gewirkt. Diejenigen, die an den Fachfakultäten politische Autorität gewannen, konnten das nur, wenn sie selbst mit überzeugenden fachlichen Leistungen aufwarten konnten. Einer, der in Mathematik und Physik dauerhaft schwach war, der brauchte nicht zu vermuten, dass er mit politischer Überzeugungsarbeit in seiner Studiengruppe landen konnte. Die Mehrheit der ABF-Absolventen hat während des Fachstudiums alle Hände voll zu tun gehabt, die fachlichen Anforderungen zu erfüllen. Denn wenn man die fachlichen Voraussetzungen bedenkt, sie kamen größtenteils von Landschulen, wenig gegliedert. Die ABF-Zeit dauerte 3 Jahre, später sogar nur 2 Jahre. Und dann den Ansprüchen des Universitätsstudiums zu entsprechen, das war viel verlangt. Deswegen sind auch nicht wenige gescheitert und wiederum nicht wenige haben auch der DDR den Rücken gekehrt. Ich will damit nur sagen, man soll niemals eine solche generalisierte Behauptung in die Welt setzen, die Arbeiter- und Bauernfakultäten haben die Universitäten im sozialistischen Sinne verändert. Man soll das sehr differenziert beurteilen und mit den tatsächlichen Ergebnissen des ABF-Studiums verantwortungsvoll umgehen. Was allgemein gilt für diese Zeit, und daher kommt meine Freude an der Arbeit in dieser Zeit, diese Studentinnen und Studenten mussten niemals zum Lernen motiviert werden. Die wollten einfach lernen und Bildung erwerben. Unter ABF-Studenten gab es so einen Grundsatz: Respekt haben wir vor Leuten, die mehr wissen als wir. Und so zu werden, das ist eigentlich unser Ziel. Es gab so etwas wie freiwillige Disziplin. Ich habe das nicht nur einmal erlebt, dass beim Schreiben von Klausuren der Gruppenvertreter den Dozenten bat, es möge bitte keine Aufsicht im Klassenraum sein. Das machen wir unter uns. Viele Beispiele dieser Art. Und hinzu kam etwas ganz Ungewöhnliches, ein ganz enormes Vertrauensverhältnis, eine Kameradschaftlichkeit zwischen Lehrkräften und Studenten. Die war einzigartig, die hält bis heute. Die Lehrkräfte und Absolventen der Rostocker ABF treffen sich heute noch alle 2 Jahre. Für die Dozenten und die Leitungen dieser Fakultäten war die Zeit insofern fast märchenhaft, weil sie ganz gegen die Gewohnheiten des damaligen Staats- und Ordnungswesens absolut eigenständig war, ich möchte fast sagen autonom. Wir konnten im Grunde genommen machen, was wir wollten, was wir für richtig hielten. Die gesamte Lehrplanarbeit, die Arbeit an den Grunddokumenten war Sache der Dozenten, der Direktoren der Arbeiter- und Bauernfakultäten selbst. Und dann darf man nicht vergessen, bei aller Strenge, Disziplin und bei allen harten Anforderungen des Studiums, die ABF-Studenten waren musterhaft bei ihren Festen und Feiern und der Rostocker ABF-Fasching war hochberühmt und in bestimmten Kreisen auch gefürchtet. In den Leipziger Jahren hatte ich als Externer die Lehrbefähigung für die Oberstufe noch erworben und nach meiner abschließenden mündlichen Prüfung bei Hans Meyer bot er mir bei sich eine Assistenz an. Das war natürlich eine ganz großartige Auszeichnung, der ich aber leider nicht folgen konnte, weil ich zu diesem Zeit bereits die Versetzung nach Rostock als Direktor der hiesigen Arbeiter- und Bauernfakultät angenommen hatte. Und wir wollten überdies nach Rostock, weil uns der Weg an die Küste wegen einer gesundheitlichen Störung unserer damals kleinen Tochter empfohlen worden war. Das ist zum Glück sehr gut verlaufen. Hier in Rostock habe ich also gearbeitet an der ABF bis zur Schließung der Arbeiter- und Bauernfakultäten 1962-63. Als Gründe wurden damals angegeben, die ABFs haben ihre Aufgaben erfüllt und inzwischen kann die allgemeinbildende Schule die erforderlichen Veränderungen im Bildungswesen vollständig ausgestalten. Gesonderte Einrichtungen sind nicht mehr nötig. Man musste damit rechnen, dennoch war das eigentlich für unseren gesamten Lehrkörper eine Überraschung. Als positiv kann ich meinem damaligen Kollegium immer noch anrechnen, dass keiner kapituliert hat, nachdem diese Nachricht kam. Keiner hat das sinkende Schiff verlassen. Alle haben bis zuletzt durchgehalten. Und ich konnte zu meiner Erleichterung sagen, dass ich alle gut und sinnvoll untergebracht habe. Die Dozenten waren qualifiziert, nicht zuletzt während einer ständigen, sehr anspruchsvollen Fortbildungsarbeit, die wir an den Fakultäten betrieben haben. Ich habe dann das erlebt, Ende August 1963 war ich allein in diesem alten Gebäude in der Lindenstraße 3a, das gegenwärtig so schön wiederhergerichtet wird. Ich war ganz allein im Haus, nicht mal der Hausmeister war da. Saß in meinem Dienstzimmer, es war alles zu Ende. Ich habe dort meine letzte Zigarette in den Aschenbecher gedrückt und habe dann wirklich erlebt, was das Sprichwort so sagt, der Letzte macht das Licht aus. So einen Berufsabschnitt abzuschließen, mitten in einem Leben, wo man meint, man ist noch sehr arbeitsfähig, das ist nicht schön, kann ich Ihnen sagen. Das war ein schreckliches Erlebnis. Zumal ich als Einziger zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, was mit mir wird. Mich hat es dann wenige Wochen später verschlagen an das Germanistische Institut der Universität Rostock in den Fachbereich Methodik des Deutschunterrichts. Ich blieb also im Wesentlichen bei meinen Leisten. Jetzt mit der theoretischen, praktischen und berufsvorbereitenden Ausbildung künftiger Deutschlehrer. In strengen Fachkombinationen, nach strengen Studienplänen und mit reichlich vollgepacktem Stundenpensum. Ich nenne das, weil ich das für eine typische Problematik dieser Zeit an unseren Universitäten halte. Es gab im Hinblick auf die damalige Gestaltung des Studiensystems ganz unterschiedliche Meinungen. Es gab ganz entschiedene Befürworter eines solchen Systems, die betonten, dass man also ganz große Vorzüge darin sehen muss, dass die Lehrer ausgebildet werden nach einheitlichen, straff formulierten Plänen, dass die genau festgelegte Folge der Lehrveranstaltungen selbstverständlich für eine notwendige Studiendisziplin sorgt und dass man damit natürlich auch eine ganz hohe Effizienz eines Durchgangs durch so ein Studium erreicht. Die Forderungen nach Studiendisziplin reichten manchmal bis ins Absurde hinein. Es gab also immer wieder, ich habe das auch dann später in Funktionen noch erlebt, die Forderungen, dass man die Anwesenheit der Studenten durch Anwesenheitskontrollen überprüfen müsse. Wir hatten sogar an der Universität Rostock einen Versuch, die Anwesenheitskontrolle zu automatisieren. Also mit pro Person festgelegten Sitzplätzen, die Studenten sollten Nummern bekommen und dann mit elektronischen Systemen wurde die Anwesenheit kontrolliert. Zu dem Zeitpunkt war ich Direktor für Erziehung und Ausbildung und hatte da auch mal die Chance, etwas grundsätzlich zu verbieten. Und es gab natürlich auch die ganze Zeit über entschiedene Kritiker dieses Systems. Man kritisierte mit dem Wort Verschulung, Nivellierung, Einebnung individueller Interessen und das Verbauen jeglicher Chancen, individuelle Studienwege zu suchen. Gerade aus der Sicht mancher Geschichtsprofessoren gab es die, wie ich finde, sehr gesunde Auffassung, dass man also historisches Denken und die Methoden, Methodologie der Geschichtswissenschaften an ganz unterschiedlichen Epochen und Gegenständen erlernen kann und dass sich von da aus vieles multiplizieren wird. Solche Wege wurden offiziell nicht geduldet. Und insofern muss man in der Kritik der Studiensysteme jener Zeit ganz ohne Zweifel zugestehen, dass die Nivellierung auf ein bestimmtes Mittelmaß eigentlich das Grundkonzept war. Als Einzelnes war das ein solches Studiensystem Ausdruck eines Grundproblems der DDR überhaupt. Das Prinzip der Gleichheit hatte in der DDR, und zwar nicht nur im Hochschulwesen, immer Vorrang vor Freiheit. Wurde mächtig bestärkt durch kollektive Strukturen, die ganz ohne Zweifel bestimmte Vorzüge hatten. Sie werden das sicherlich im Laufe Ihres Studiums auch unterschiedlich erleben und erfahren. Die Organisation von Kollektiven im Lehrkörper und bei Studenten haben in unserer Zeit ganz ohne Zweifel die Zusammenarbeit gefördert, die Bündelung von Kapazitäten begünstigt, gegenseitige Unterstützung hervorgebracht und Gemeinsamkeiten auch im persönlichen und im gesellschaftlichen bevorzugt. Wir haben damals schon nicht übersehen, und ich tue das heute in aller Konsequenz, dass die durchgängige und formal eingeführte Kollektivierung formalistisch war, Routine hervorbrachte und Hierarchien bevorzugte. Es gab Skepsis gegenüber dem Ausbrechen von Individualität und Kreativität. Das Ganze wurde noch verstärkt durch Erscheinungen von Dogmatismus im wissenschaftlichen Leben. Eine solche Erstarrung bestimmter Systeme konnte sich unter vernünftig denkenden Menschen auf die Dauer natürlich nicht halten. Und man sollte bitte heute auch nicht übersehen, dass vor allen Dingen in den 80er Jahren, eigentlich schon beginnend in den 70ern, es viele Versuche gab, solche Strukturen zu reformieren, zu verändern und aufzubrechen. Ich will nur zwei solche Erscheinungen andeuten. Im Studium der Lehrerstudiengänge wurde Anfang der 80er Jahre in den oberen Studienjahren sogenannte Diplomkurse eingeführt. Die Diplomarbeiten, mit denen das Lehrerstudium abschloss, wurden normalerweise bewältigt, indem die Hochschullehrer an Studenten Diplomthemen vergaben und die mussten dann ausgeführt werden. In der letzten Zeit wurden Angebote für Diplomarbeiten ausgehängt, also für DDR-Zeiten damals etwas Neues oder aus ganz alten Zeiten wieder aufgegriffenes. Und dann bildeten sich studentische Gruppen, kleine Gruppen, die sich ein solches Thema meistens allerdings wieder im Kollektiv hernahmen. Diese Diplomkurse wurden von einer Lehrkraft betreut, aber die Präzisierung des Themas, die Aufstellung der Arbeitspläne, die Verteilung der Aufgaben für das Diplomthema auf die einzelnen Teilnehmer am Kurs war ausschließlich Sache der studentischen Leiter dieser Kollektive. Ich kann das mit solcher Sicherheit behaupten, weil ich selber eine ganze Reihe solcher Diplomkurse betreut habe. Und ich kann sagen, in dem einen Kurs hatte sich die studentische Leiterin so weit durchgesetzt, dass ich gegen Ende des Kurses mitunter noch Mühe hatte, mich überhaupt noch mal zur Geltung zu bringen. Also da entstand eine Möglichkeit, das Bedürfnis nach Selbstständigkeit und nach Eigenständigkeit zur Geltung zu bringen. Und hier waren Dinge entstanden, die sich durchaus mit günstigen Entwicklungschancen anboten. Im Lehrkörper will ich nur ein Beispiel erwähnen, auch eins, an dem ich selbst beteiligt war. In der Sektion Pädagogik Psychologie begann um die Wende der 70er zu den 80er Jahren gewissermaßen ein Ausstieg aus der unnatürlichen Konzentration auf die Einheitlichkeit des gesamten Bildungswesens. Selbstverständlich merkten erfahrene Pädagogen und Psychologen, dass die Wirklichkeit des jungen Menschen, der vielen jungen Menschen, nicht durch das Prinzip der Einheitlichkeit benannt und bestimmt werden kann. Unterschiedlichkeit, Individualität musste anerkannt werden. Das wirkte sich an der Sektion Pädagogik Psychologie seit 1981 aus mit der Aufnahme von Untersuchungen zur Förderung begabter Schüler. Und diese Sektion war in der DDR dann zunehmend die führende Einrichtung bei dem großen Thema der Begabungsförderung. Es ist vielleicht ein Zufall, dass etwa zur gleichen Zeit an der Sektion Mathematik, ganz stark initiiert von Professor Engel, sich die Mathematik-Olympiade entwickelte, als eine der herausragenden Beispiele, wie also besondere Talente auf diesem Gebiet der Mathematik frühzeitig erkannt, gefördert und durch Wettbewerbe angereizt wurden. Als einer der Wege, wie sich die Universität auch um die Schule kümmerte, sind die Mathematik-Olympiaden dann eigentlich Vorbild geworden für Olympiadebewegungen auch in anderen Fächern. Es gab solche für die Fächer Physik und Chemie, allerdings kürzerzeitig. Aus der Begabungsförderung ging 1985 hervor die Gründung eines Projektrates für erziehungswissenschaftliche Forschung, an der sich Wissenschaftsbereiche aus 8 Sektionen beteiligten, mit dem übergreifenden Thema differenzierte Führung pädagogischer Prozesse. Die Differenzierung, die äußere wie die innere, wurden in Rostock führendes Thema der gesamten pädagogischen Forschung. Ich sehe das als einen der Versuche, den tatsächlichen notwendigen Problemen pädagogischer Sorgfalt Rechnung zu tragen, indem man eben den Zwang zu einer durchgehenden Einheitlichkeit abstreifte und Tatsächliches, Natürliches hervorhob. Wie machen wir da Zeit?
Macht nichts. Nee?
Zu den strukturellen Umbauten der dritten Hochschulreform, meine Damen und Herren, gehörte an den Universitäten die Einrichtung sogenannter Funktionalorgane. Das waren also Direktorate, darunter gab es eins für Erziehung und Ausbildung. Bis zur dritten Hochschulreform hat das Prorektorat für Ausbildung diese Aufgaben vollzogen. Jetzt wurde also die Betreuung des gesamten Ausbildungsprozesses einem eigenen Direktorat übertragen und diese Aufgabe wurde wiederum mir übertragen. Das war ein drittes oder viertes Mal, wo etwas nicht so kam, wie ich mir das gedacht hatte. Man sagte mir, man täte das im Vertrauen auf meine Erfahrungen an der ABF und ich würde das schon hinkriegen. Die Aufgabe dieser Direktorate war es, den Sektionen, neu gegründet und nun in Aufbauarbeit beschäftigt, Verwaltungs- und Organisationsarbeit abzunehmen. Faktisch, kann man sagen, wurde das nicht so empfunden. Die kundigen Leute hatten den Eindruck, Verwaltungs- und Organisationsarbeit wurde an den Sektionen verstärkt und an den Direktoraten erweitert. Ich las kürzlich mal wieder einen Spottsatz, der damals sehr schnell die Runde machte. Er lautet, der Ausbreitung der Verwaltung steht nur noch die Wissenschaft im Wege. Aber wie es mit der Ausbreitung von Verwaltungen ist, das ist eigentlich, finde ich, nicht nur ein Problem sozialistischer Hochschulpolitik. Zu tun hatte das Direktorat mit allen studienbegleitenden Prozessen und erstmal positiv kann ich sagen, dass die Einsatzbereitschaft und die Fachkunde der meisten Mitarbeiterinnen, es waren überwiegend Frauen, in diesem Direktorat an den Sektionen sehr gern gesehen wurde. Sie haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort tatsächlich eine ganze Menge Arbeit abgenommen. Die Gesamtheit dieser Aufgaben begann mit der Studienaufklärung, mit Informationen über Universitätsstudiengänge, über die Werbung für bestimmte Studiengänge, zum Beispiel die Gewinnung junger Frauen für technische und naturwissenschaftliche Studien. Dafür haben wir sehr viel getan. Ein Gebiet, auf das ich mich auch ganz besonders konzentriert hatte, mit Teilerfolgen, nicht mit den durchschlagenden, die wir uns gewünscht hatten. Das Direktorat hatte mitzuwirken an der gesamten Zulassungsarbeit, am Prüfungswesen, bei der Bewältigung sozialer Fragen, vor allem dem gesamten Stipendienwesen, der Fürsorge für studentische Mütter, die es damals in großer Zahl gab, bis hin zur Vermittlung der Absolventen in ihre Berufsplätze. Ich greife ein Problem heraus, das für die Beurteilung des DDR-Hochschulwesens mit das umstrittenste ist, das Problem der Zulassungen zum Studium. Die Studienzulassungen erfolgten nach den Grundsätzen der Planwirtschaft. Es gab also Planzahlen für die Zulassung von Studienbewerbern zu den einzelnen Fachrichtungen. Diese Planzahlen richteten sich nach dem im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen als Bilanzorgan ermittelten gesellschaftlichen Bedarf. Begleitet wurde die Planorientierung durch zwei Grundsätze für die Zulassungsarbeit, die sich nun auf die Existenz einer Arbeiter- und Bauernmacht stützten. Es galt der Grundsatz, dass die soziale Zusammensetzung der Studentenschaft einer Universität der sozialen Struktur der Bevölkerung entsprechen sollte. Und in Verbindung damit wurde die Forderung erhoben, dass sich keine soziale Klasse oder Schicht nur aus sich selbst reproduzieren sollte. Also nicht nur die Ärzteschaft aus der Ärzteschaft, die Juristen aus der Juristenschaft. Sie wissen, dass das in der Wirklichkeit einer Gesellschaft gar kein unernstes Problem ist. Durch die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik wurden diese Grundsätze tatsächlich vollständig legitimiert. Der Absatz 1 im Artikel 39 der Verfassung lautete: Der Bildungsgang der Jugend darf nicht abhängig sein von der sozialen und wirtschaftlichen Lage des Elternhauses. Jetzt vielmehr ist Kindern, die durch soziale Verhältnisse benachteiligt sind, besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Also die besondere Förderung von Arbeiter- und Bauernkindern, sagt man es ganz direkt, war verfassungsgemäß. Und dieser Artikel wurde auch weitgehend ernst genommen und hat auf der anderen Seite auch die meisten Konflikte und Probleme bereitet. Ich nenne mal nur einige dieser Problembereiche, mit denen wir uns bei der Zulassungsarbeit tagtäglich herumzuschlagen hatten. Das machte zum Beispiel immer wieder Probleme bei Studienbewerbern mit absolut gleicher Leistung, die also für eine begrenzte Anzahl von Studienplätzen sich bewarben, und nach dem geltenden Verfassungsgrundsatz musste bei gleicher Leistung, wenn nicht genug Platz vorhanden war, das Arbeiterkind bevorzugt werden. Das ist unseren Mitarbeitern, können Sie mir gerne glauben, in jedem Falle, wenn dann ein grundanständiger, tüchtiger, junger Mann aus einer intellektuellen Familie sich zur gleichen Zeit bewarb, lausig schwer gefallen. Und das hat sich immer wieder ereignet. Ich sage es auch gleich in Ergänzung. Wir haben sehr, sehr viel Zeit und Mühe damit verbracht, für in solchen Fällen abgelehnte oder zurückgestellte Studienbewerber Wege zu finden, die sie trotzdem zu einem ordentlichen Hochschulstudium brachten. Aber das Problem zeigt eigentlich die Unvereinbarkeit solcher Grundsätze mit den tatsächlichen Erfordernissen des Lebens. Ein zweites Problem: Die durch die Planwirtschaft gegebene Beschränkung von Zulassungszahlen führte natürlich immer wieder zu Ablehnungen und Zurückstellungen in Fällen, wo man eigentlich für eine bestimmte Fachrichtung vorhandene hervorragende Bedürfnisse und Begabungen nicht nutzen konnte oder nicht zur Geltung bringen konnte. Dieser Widerspruch zwischen Planzahlen und vorhandenem Potenzial ist bei einem sich humanistisch gebärdenden Bildungswesen besonders schmerzlich. Und dann gab es kuriose Erscheinungen. Jetzt war meinetwegen ein ehemaliger Absolvent einer Arbeiter- und Bauernfakultät Professor geworden. Dieser Mann war selbst als unehelicher Sohn einer Melkerin Hilfsarbeiter gewesen. Sie merken, ich rede von was ganz Konkretem. Jetzt wird der Professor, wird Prorektor. Hat 4 Kinder, seine Tochter, die erste, bewirbt sich zum Medizinstudium. Wird nicht zugelassen, weil sie Intelligenzkind ist. Ich muss abbrechen, weil ich natürlich, es ist ein Problem. Aber mit solchen Problemen war natürlich mein Tageslauf gefüttert und überfüttert. Also man sieht, dass die Fesselung einer solchen Existenz wie einer Hochschule mit diesem lebendigen Wechsel von jungen Menschen, Fesselung in großartige Regeln und Grundsätze kaum möglich ist und immer wieder zu Ungerechtigkeiten führt. Und Sie gestatten mir den kleinen Ausflug, man sollte das natürlich auch heute nicht vergessen. Die negativste Aussage im Rahmen des insgesamt schwachen Abschneidens des heutigen deutschen Schulwesens in dem Program for International Student Assessment, kurz PISA. Die negativste Aussage betraf die Beziehungen zwischen sozialer Herkunft und Bildung. Und obgleich die erste PISA-Studie nun schon etliche Jahre ist, die aktuellsten Erhebungen zeigen sich, dass sich diese Widersprüche in Deutschland eher noch verschärfen. Und bei den verbalen Analysen der PISA-Studie hat mich am meisten folgende Aussage getroffen. Bei gleichem kognitiven Grundfähigkeiten ist die Chance, ein Gymnasium statt einer Realschule zu besuchen, für ein Kind aus den höchsten Sozialschichtengruppen etwa dreimal größer als für ein Arbeiterkind. Die PISA-Studie betont, dass derartige Zusammenhänge in allen PISA-Teilnehmerstaaten bestehen, aber nirgendwo so eng wie in Deutschland. Eine solche heutige Feststellung entschuldigt keinesfalls Benachteiligungen in der DDR aus gesellschaftspolitischen und konfessionellen Gründen. Sie bleibt aber beschämend für ein industriell hochentwickeltes Land, wie das Deutschland ist. Meine Rektorjahre, das mache ich nun knapp, bitte. Ich könnte sagen, diese Jahre waren gemessen etwa an der Zeit, die mein Vorgänger Professor Heidorn durchlebte, eine Zeit relativer Stabilisierung. Wenn ich einen Ausdruck verwende, den ich kennengelernt habe für eine bestimmte Phase der Weimarer Republik. Die Umgestaltungen der dritten Hochschulreform hatten sich eingelaufen und nebeneinander wirkten in dieser Zeit, wenn man grob verallgemeinert, zwei wesentliche Strömungen. Das ist einerseits der zunehmend erfahrene und sich durchsetzende Zentralismus in der Leitung des Hochschulwesens mit dem Hauptziel, die Wirksamkeit der Hochschulen für die gesellschaftliche Praxis herzustellen, die Leistung der Hochschulen für die Bewältigung der wissenschaftlich-technischen Revolution zu erhöhen. Das war zweifellos das Hauptziel der dritten Hochschulreform. Es ist bei der Beurteilung dieser Zielstellung das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis häufig in die ungerechtfertigte Kritik gekommen, finde ich. Ich bin völlig davon überzeugt, dass Wissenschaft und eine Einrichtung wie eine Universität ohne das Bemühen um eine ständige Verbindung zu den geeigneten Praxisbereichen nicht auskommen kann und umgekehrt. Aber einmal dürfen solche Beziehungen nicht erzwungen werden, um irgendwelchen Normen und Vorgaben zu entsprechen. Sie dürfen zweitens keinesfalls im Sinne einer propagandistischen Wirksamkeit ausgeschlachtet werden. Sie werden bei dem Vortrag von Professor Heidorn ein lustiges Beispiel dieser Art kennenlernen. Und Sie müssen vor allen Dingen immer gewährleisten, dass Respekt, Freiraum und umfassende Bedingungen für Grundlagenforschung erhalten bleiben. Wenn es um Wertigkeiten geht, sollte die Grundlagenforschung in der Substanz der Universitäten immer den Vorrang behalten. Das wurde in der DDR mitunter total vergessen. Die Erwartung, dass die Universitäten im Gefolge der Veränderungen der dritten Hochschulreform ihre Wirksamkeit voll auf die Praxis einstellten, waren unprofessionell und zum Teil kurios. Ich habe dieses Beispiel erlebt. Wir haben Mitte der 80er Jahre eine Vereinbarung mit dem Rat des Bezirks Rostock abgeschlossen, der die Universität auch zur Unterstützung, zur wissenschaftlichen Unterstützung bestimmter produktiver Vorhaben im Bezirk Rostock verpflichtete. Das war für viele unserer erfahrenen und tüchtigen Wissenschaftler selbstverständlich, dass man einen Teil seiner Arbeitskraft, seiner Ideen für die bessere Bewältigung produktiver Aufgaben in der lokalen Umgebung zur Verfügung stellt. Ein Jahr Nachdem diese Vereinbarung abgeschlossen wurde, gab es eine Sitzung des Bezirks, des Bezirksrates oder Rates Bezirks Rostock. Und beim Referat des Vorsitzenden wurde die Universität Rostock scharf und anhaltend kritisiert, weil die erwartete wissenschaftliche Unterstützung für die Produktion nicht bevölkerungswirksam spürbar geworden ist. Hier war ganz eindeutig die Universität zum Sündenbock gewählt worden für die Ablenkung von tatsächlich vorhandenen Mangelerscheinungen ganz anderer Ursachen. Hier wurde eine totale Fehleinschätzung über die Wirkungen und die Leistungsfähigkeit von Wissenschaft vorgetragen. Und am Ende war ich damals überzeugt, spiegelte sich hier eine in der Partei und Staatsführung dauerhaft vorhandenes Misstrauen gegenüber der Intelligenz wider. Dieses Misstrauen hatte in der Geschichte der Arbeiterbewegung bei Erfahrungen der Arbeiterklasse und der Arbeiterbewegung durchaus gute Gründe, dass da Misstrauen gegenüber bestimmten Verhaltensweisen der Intelligenz gegeben war. Sie hatte überhaupt keine Grundlage bei der deklarierten Bündnispolitik zwischen Arbeitern, Bauern und Intelligenz in der DDR. Und insofern war sie eine Ablenkung, eine ganz unfaire Ablenkung von Mängeln, die in ganz anderen Richtungen zu suchen waren. Die zweite Strömung, die neben dieser zunehmenden Durchsetzung des Zentralismus zu bezeichnen war, war nun ein Vorzug der Universitäten ganz speziell, nämlich man konnte nicht absprechen, ein ganz bestimmtes Maß an Eigenständigkeit und Freizügigkeit, die den Universitäten durchaus gegeben war, und ihren Struktureinheiten. Diese Möglichkeiten wurden eigentlich in allen Sektionen von Einzelnen wie von Kollektiven gesucht, erkämpft und behauptet. Es war in den Zeiten nach der dritten Hochschulreform an Universitäten der DDR bequem und folgenlos, nach Vorschriften zu leben und zu arbeiten. Da konnte man sein ganzes Arbeitsleben lang durchkommen, kriegte seine Prämien und was der Teufel was alles und wurde überhaupt nicht behelligt. Und die andere Haltung, sich also Eigenes zu suchen und durchzusetzen, war meistens so, dass sie Kraft kostete, Nerven und Konflikte, und sie war auch nicht selten erfolglos. Aber, und ich glaube, das gebietet mir die Gelegenheit eines solchen Vortrags, die Erfolge eigenständiger und in hartnäckigen Bemühungen erreichter Erfolge gab es eben auch. Ich nenne einige. Und zwar vorwiegend solche, deren Wirkungen heute noch zu spüren sind, bei fortgesetzten wissenschaftlichen Leistungen oder ihren Folgen. Einen ganz hervorragenden Ruf hatten die Leistungen unserer Klinik für Innere Medizin unter Leitung von Professor Klinkmann auf den Gebieten des künstlichen Organersatzes und der Biomaterialien. Das sind Forschungen, die heute noch in den medizinischen Biowissenschaften, Professor Schmitz zum Beispiel, zu spüren sind, die von dort aus solide, breite, interdisziplinär angelegte Grundlagen hatten. Klinkmann ist auf Lebenszeiten Präsident der Internationalen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Kunstorgane und Biomaterialien. Oder ich denke an die Genesis der Sektion Informatik. Als Informatik in der Weltwissenschaft aktuell wurde, gab es die ersten schüchternen Versuche innerhalb unserer Sektion Mathematik. Erfahrene und tüchtige Mathematiker haben der Informatik lange Zeit den Rang der Wissenschaft aberkannt und überhaupt nicht gestattet, dass die Informatik sich eine Wissenschaftsdisziplin nannte. Und das waren eben wiederum Persönlichkeiten, Kutschke, Hanschmann, Meisner, Gerhard, die mit Hartnäckigkeit und mit ihren Leistungen dafür gesorgt haben, dass die Informatik Anerkennung fand, selbstständig wurde und sich noch in relativ kurzer Zeit die Voraussetzung erwarb zu einer eigenen Sektion. Und dann muss man den Rostocker Informatikern noch eins zurechnen, was der Universitätsleitung eigentlich gar nicht gut tut. Die Informatik war in der Südstadt hundsmiserabel untergebracht. In Baracken, deren Bausubstanz sich mit den kostbaren Materialien einer Informatikstruktur überhaupt nicht vertrug. Dann haben die Werkzeuge in die Hand genommen und haben sich ihre Arbeitsbedingungen in unsäglich fleißigen und ausdauernden Arbeitseinsatz selbst geschaffen. Das musste leider bei den begrenzten Möglichkeiten eine Arbeitsweise sein, die auch in anderen Struktureinheiten angewandt wurde. Hier muss ich unbedingt die Klinik für Orthopädie nennen, die sich auch aus ganz unsäglichen Arbeitsbedingungen eine arbeitsfähige Basis schufen, unter Leitung der bei ihren Mitarbeitern hoch anerkannten Professoren Jaster und Mach. An den Sektionen Landtechnik und Schiffstechnik entstanden Technika. Es waren Zwischenglieder zwischen der Universität und den wichtigsten Praxispartnern. Wir entwickelten eine Abteilung für wissenschaftlichen Gerätebau und noch in den letzten 5 oder 6 Jahren zur Unterstützung von hochwertiger Forschung eine wissenschaftliche Patentbibliothek, die sehr schnell für den gesamten Norden der DDR wirksam wurde. Dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, nein, ich lasse das mal lieber weg. Die kommen andermal dran. Ich nenne abschließend mal noch 2 große Hemmnisse, die uns betraf. Das waren einerseits die internationalen Kontakte und die Möglichkeiten internationaler Zusammenarbeit. Man hat insbesondere dann zum Zeitpunkt oder in den Zeiten unmittelbar nach der Wende gespürt, wie das Abgeschnittensein vom allseitigen internationalen wissenschaftlichen Diskurs die Leistungsfähigkeit bestimmter Fachrichtungen total beschädigt hatte. Das betraf vor allem die, ich sage es mit einem Kurzwort, ideologierelevanten Struktureinheiten. Das war nicht so schlimm bei den mathematischen und medizinischen Fachrichtungen, die am ehesten noch gelitten hatten unter Einschränkungen der Reisemöglichkeiten und des Bezugs von Fachliteratur. Andererseits darf ich hier die Anstrengungen von Universitätsangehörigen unterschiedlicher Observanz hervorheben. Bei der Ausstattung der Bibliothek zum Beispiel mit Standardwerken, mit dem allernötigsten Forschungspotenzial nicht nachzulassen und tatsächlich auch Erfolge zu haben. Denn trotz dieser Schwierigkeiten hat die Universität bemerkenswerte internationale Arbeit geleistet. Die länger bei diesem Kurs dabei sind, haben vielleicht noch in Erinnerung, was Professor Petzold berichten kann. Das ist ganz ungewöhnlich und könnte auch heutigen Ansprüchen standhalten. Die allermeisten Mitarbeiter der Sektion Sprach- und Literaturwissenschaft, vor allen Dingen die Germanisten, haben bei ihrer Auslandsarbeit sehr viel getan für die Verbreitung der deutschen Sprache und Kultur. Wir haben während meines Rektorats zu den bis dahin bestehenden schon zahlreichen Universitätsverträgen weitere abgeschlossen, zum Beispiel mit den Universitäten Turku, Yerevan und ganz kurios Brown in Providence in den Vereinigten Staaten. Bei der Bilanzierung der Auslandsreisen, wird man nicht glauben, standen bei Rostocker Hochschullehrern die Reisen in die BRD an erster Stelle, nicht in die Sowjetunion, wie man sofort meinen würde. Und dann ist es mir hier noch ein Bedürfnis, eine Person hervorzuheben, die viel dafür getan hat, dass es manche unnötigen Schwierigkeiten bei der internationalen Arbeit nicht gab. Professor Heidorn war nach seinem Rektorat in Rostock Stellvertreter des Ministers für Höheren Fachschulwesen für die internationalen Beziehungen. Heidorn hat durch die wissenschaftliche Gründlichkeit seiner Arbeit, durch die Konzilianz seines Arbeits- und Kommunikationsstils und durch sehr viel Zivilcourage viel dafür getan, dass die objektiv gegebenen Möglichkeiten internationaler Arbeit, weiß Gott, bis zum Letzten ausgereizt wurden. Das zweite Hemmnis, das ich nennen muss, waren Mängel in der materiellen Versorgung. Das betraf die Gebäude, hochwertige Geräte, vor allen Dingen die Ausstattung mit Rechnern. Hier hat nun zum Beispiel die enge Partnerschaft mit der VVB Schiffbau, die über sehr leistungsfähige Großrechner verfügte, unseren technischen Sektionen sehr viel geholfen. Wir hatten aber auch ständig zu kämpfen mit Mangel im Alltagsbedarf für medizinische Versorgung, für die Ausbildung und Forschung. Ein Umstand, der furchtbar viel Zeit und Kraftaufwand kostete und der zum Beispiel zu solchen Einrichtungen führte wie eben einer eigenen Abteilung wissenschaftlicher Gerätebau. Ich hatte mal Besuch einer Delegation des British Council. Die hatten von diesem Gerätebau gehört und ich habe sie dort mit hingenommen. Die waren ganz begeistert davon, was die Leute, Wissenschaftler, Facharbeiter, Handwerker an wissenschaftlichen Geräten zustande brachten. Hoch erfreut, dass es sowas gab. Das ist die eine Seite. Andere Seite haben natürlich unsere Gerätebauer dem tatsächlich in der Welt vorhandenen wissenschaftlichen Fortschritt immer hinterhergebaut. Und das mit viel, viel Aufwand und mit viel auch zufälligen Erfolgsvoraussetzungen. Also nur darauf bauen kann man nicht. Wissenschaftlicher Gerätebau hat mir allerdings die Überzeugung beigebracht, dass eine nur Wegwerfgesellschaft auch nicht gut handelt. Es ist fix gesagt, wir kriegen neue Geräte, die alten schmeißen wir weg. Wenn man Leute findet, die sich noch damit beschäftigen, entwickelt sich ein ganz anderes Verhältnis zum Wert menschlicher Arbeit, zu seiner Erhaltung und Kultur. Warum habe ich trotz all dieser Probleme durchgehalten, könnte man fragen. Ich greife am Ende nochmal zurück auf meine Überzeugungsbildung nach 1945. Ich betone ganz bewusst, ich habe in diesen Jahren unmittelbar nach dem Krieg Einsichten tief angeeignet, die eben nicht nur spontan und pragmatisch wirkten. Das war nach der totalen Negation des damals Vergangenen eine Vision in Gestalt der marxistischen Gesellschaftskonzeption, die ich mir als überzeugend, glaubwürdig und werthaltig angeeignet hatte. Ich habe ganz bestimmt in den letzten Jahren der DDR Mängel, Widersprüche, Verlogenes und auch noch Schlimmeres. Ich möchte sagen, genauso wahrgenommen wie jemand, der diese Erscheinungen nicht ausgehalten hat, der deswegen zum Gegner des gesamten politischen Systems geworden ist und mit aller Kraft seine Ausreise betrieben und auch durchgesetzt hat. Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Aber ich kann heute mit Genugtuung sagen, dass ich die letzten Jahre der DDR und vor allen Dingen dann das Jahr 89-90 sehr gut nutzen konnte, um konservative, erstarrte Vorstellungen vom Sozialismus abzuwerfen und auch mich noch zu bemühen, für die Veränderungen zu einem Sozialismus mit einem menschlichen Gesicht. Dazu haben uns, die diese Gedanken gefunden und gepflegt haben, in den letzten Jahren ganz wesentlich geholfen, unserer Studenten und jungen Wissenschaftler. Wir haben in die Mitte der ab Mitte der 80er Jahre unsere Studenten als klug, selbstständig, unvoreingenommen und unbeeinflussbar erlebt. Ich nenne Ihnen mal Beispiele, die unbedingt bewahrt werden müssen. Die FDJ-Studenten der Sektion Theologie haben in der Auseinandersetzung mit Missständen in ihrer Umgebung den ersten Sekretär des Zentralrats der Freien Deutschen Jugend, Eberhard Aurich, zu einem Gespräch eingeladen. Aurich ist auch gekommen, hat ganz alleine mit den Theologen gesprochen und sie haben ihm, das hat er uns hinterher erzählt, auf das Gründlichste die Leviten gelesen, ohne Rücksicht auf irgendwelche für sie auch mögliche persönliche Konsequenzen, die es nicht gegeben hat. Aurich hatte am Abend in der Aula unserer Universität ein Forum mit Studenten aller Fakultäten gemacht. Bei dieser Gelegenheit haben Studenten unserer Universität ihren ersten Sekretär der Freien Deutschen Jugend, sie waren alle FDJ-Mitglieder, die da saßen, schonungslos kritisiert hinsichtlich der Führungstätigkeit der FDJ gegenüber Problemen und Missständen, die es damals in der Gesellschaft der DDR unübersehbar gab. Das blieb nicht bei kleinen materiellen Mängeln, das betraf vor allen Dingen fundamentale Kritik an der Informationspolitik, an der tatsächlichen oder geheuchelten Demokratie. Das betraf fundamentale Kritik an der Unerträglichkeit des Grenzregimes und der Einschränkung von Reisen, also insgesamt an der weitgehenden Beschränkung von Freiheit und sozialen Problemen. Das war um diese Zeit schon so weit, dass solches Ereignis zwar heftig diskutiert wurde, aber für alle Beteiligten folgenlos blieb. Leider eben auch die Kritik blieb folgenlos. Gegen Ende der 80er Jahre wurde plötzlich eine damals von jungen Leuten gern gelesene sowjetische Zeitschrift in Reader's Digest-Stil mit dem Namen Sputnik verboten. Der Sputnik war eine Zeitschrift, die hatte ihre besondere Klientel, das waren vor allen Dingen junge Leute, die aus sowjetischer Sicht die Welt ein bisschen anders sah, als sie bei uns dargestellt wurde. Es war um diese Zeit der politischen Führung in der Sowjetunion die Dominanz über ihre eigene Pressearbeit völlig entglitten und so hatte der Sputnik ein Riesenmaß an Freiheit, im Hinblick auf die Publikation auch aus dem Westen entlehnter und nachgeschriebener Artikel. Das war sensationell. Das passte nun bei uns einigen nicht und so verbot der Postminister das Erscheinen des Sputnik. Das haben sich damals vor allen Dingen Assistenten der gesellschaftswissenschaftlichen Sektionen unserer Universität nicht gefallen lassen. Sie haben Briefe geschrieben, und nicht an den Postminister, sondern an das Politbüro der SED. In diesen Briefen haben sie betont, dass es ihnen mit ihrer Kritik um einen besseren Sozialismus geht, nicht um die Abschaffung des Sozialismus, dass sie aber auf jeden Fall eine Begründung dafür verlangen, warum so ein beliebtes Organ wie der Sputnik verboten wurde und die Zurücknahme dieses Verbots verlangt. Auch das ist natürlich nicht geschehen. Im Rostocker Hof saß früher ein Teil der philosophischen Fakultät, unter anderem die Sektion Sprach- und Literaturwissenschaft. Heute ist bloß noch von dem ehemaligen die Fassade erhalten. An den steilen Treppen hinauf war in den letzten Jahren eine Wandzeitung, die FDJ-Leitung der Sektion Sprach- und Literaturwissenschaft herausgab, genannt die Rostocker Hofzeitung. Unmittelbar vor dem 40. Jahrestag der DDR hatte die Freiheit der Zentralrat der Freien Deutschen Jugend auch die FDJ-Studenten aufzurufen, zur Feier des Jahrestages nach Berlin zu kommen und dort an der Demonstration teilzunehmen. Die FDJ-Leitung der Sektion Sprache und Literaturwissenschaft hatte daraufhin an der Hofzeitung einen Artikel veröffentlicht, in dem sie ihre Mitglieder aufforderte, nicht nach Berlin zu fahren. Und dort stand die Begründung: Wir wollen nicht zu denen gehören, auf die sich die Partei und Staatsführung nach den Feierlichkeiten des Jahrestags beruft, dass die jungen Leute, die Jugend der DDR, treu und ergeben zur Staatsführung steht. Dieser Aufruf hing öffentlich in der Sektion Sprach- und Literaturwissenschaft. Der hat auch einige Leute aufgeregt, aber die Stimmung im Ganzen war schon so, dass sich auch damals niemand leisten konnte, ich denke vor allen Dingen an Organe außerhalb der Universität, dagegen etwas zu unternehmen. Ich habe dann nach der Entlastung vom Rektoramt, ich bin also ganz einfach in die zweite Reihe zurückgetreten, in die Sektion, in meinen Fachbereich. Und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich 1989-90 in der SED-Parteigruppe des Germanistischen Instituts die Wirksamkeit der Assistenten und vor allen Dingen der geistigen Führung durch den damaligen Dozenten, inzwischen auch im Ruhestand befindlichen Professor Heinz-Jürgen Staschak miterleben konnte. Das waren junge Leute, die ohne Vorbehalt mit einem ganz starken Willen und mit einer enormen Arbeitsbereitschaft eine wirkliche Demokratie erreichen wollten, die das aus eigenen Kräften versuchten. Und ich möchte heute noch behaupten, dass am Germanistischen Institut im Jahre 1990 an der Universität Rostock der ernsthafteste Versuch an dieser Universität stattfand, eine realdemokratische Veränderung bei der Neugestaltung der Universität durchzusetzen. Dies aus eigenen Kräften zu tun, und sie waren schon sehr weit. Ich bekenne sehr gern, dass in diesen Fragen die jungen Assistenten viel klüger und die reale Lage besser durchschauender war als so einer wie ich. Aber ich bekenne genauso, dass ich beim Nachdenken über das, was ich dort erlebte, sehr, sehr viel gewonnen habe, was mir für die Jahre dann seit der Wende in Bezug auf meine persönliche Haltung enorm geholfen hat. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Ja, wir danken für den Vortrag, der nicht nur eindrucksvoll einen Bericht gab, sondern zugleich eine kritische und auch selbstkritische Analyse. Da nun einige Züge erreichen müssen, machen wir eine ganz kurze Pause. Wer jetzt gehen muss, möge bitte gehen. Und diejenigen, die bleiben, und ich denke, unser Gast wird uns auch noch etwas Zeit gönnen, haben die Möglichkeit zu anfragen. Also ich bitte jetzt ganz kurz, ja, es geht weiter. Wir haben noch einige Zeit für Anfragen und ich möchte jetzt um Wortmeldungen bitten und dann machen wir eine Rednerliste und werden das noch besprechen, was zu besprechen ist. Ich darf um Wortmeldungen bitten. Gut, ich fange einmal an. Ich gehe zurück in das Jahr 1945. Sie wurden von Sonnabend auf Montag Neulehrer. Hat bei dieser Entscheidung in irgendeiner Weise Ihre Vergangenheit im sogenannten Dritten Reich eine Rolle gespielt?
Ganz konkret war das so. Ich dachte, es hätte kein Mensch gemerkt, dass ich nach Hause gekommen bin. Aber am Sonntag früh um 9 standen vor der Haustür zwei Männer. Auf dem Dorf kannte man sich natürlich unbedingt. Der eine war bekannt als Kommunist, der andere Sozialdemokrat. Waren die beiden einzigen, die übrig geblieben waren. Und die waren natürlich sofort jetzt in Verantwortung. Die sagten, was willst du werden? Dann habe ich ihnen das erzählt mit Bauer. Bauern haben wir genug und dann haben wir jetzt die vielen Umsiedler noch dazu. Wir wissen gar nicht, wo wir die unterbringen sollen. Ich war der Einzige, der in dieser ganzen Umgebung ein bisschen mehr Bildung hatte, durch die Oberschule. Und da sagten sie mir, dich brauchen wir als Bürgermeister oder Schulmeister. Für beides hatten sie niemanden. Und der Sozialdemokrat sagte, du kannst jetzt machen, was du willst. Wir gehen heute nicht eher nach Hause, als bis du dich für eines von den beiden entschieden hast. Dann hat die meine Mutter zwar so gefüttert, wie das noch ging damals, aber die ging tatsächlich nicht. Ja, was blieb mir dann übrig? Und da wirkten natürlich, was ich auch gesagt habe, solche Oben-Unten-Strukturen.
Ja.
Also etwa dann bis zum Ende konsequent zu bleiben und zu sagen, wir können mir den Kopf abreißen, ich mache das nicht. Das kam mir letzten Endes nicht in den Sinn. Die Vergangenheit der Nazizeit hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Dann hatten sie noch den Vorzug, das war wenigstens im Dorf bekannt. Ich habe es im Vortrag nicht gesagt, das klingt so wie angegeben, aber ich war zum Beispiel aus dem deutschen Jungvolk ausgetreten.
Ja, Frau Hartwig.
Rektor geworden. Also wir haben ja nun heute gerade das Problem, unser jetziger Rektor wird uns nach 2 Jahren verlassen. Zu DDR-Zeiten waren ja die Rektoren länger im Amt und für uns stellt sich nach wie vor die Frage und das Problem auch für die heutige Generation, wie wird man zu DDR-Zeiten Rektor? Waren Sie von Anfang an dafür? Hat man Sie überreden müssen? Wie war das mit der Wahl und diese lange Periode zu, also heute ist es ja so 4 Jahre, man kann sich einmal wiederstellen, aber zu DDR-Zeiten waren die Rhythmen ja ein bisschen andere.
Das gehört auch zu den Übergängen von etwas wollen und es kommt ganz anders. Ich saß wahrhaftig mal einen Nachmittag in meinem Direktorat. Das waren im Palais ganz oben die obersten Räume mit schrägem Dach, ganz ziemlich ärmliche Hütten und hatte die feste Absicht, dass nunmehr meine Zeit als Direktor für Erziehung und Ausbildung zu Ende gegangen ist und überlegte mir, wird denn deine Sektion für dich einen Arbeitsplatz haben? Und die Sektion war ganz eng untergebracht, mein Fachbereich zum Beispiel in 2 kleinen engen Kammern, die nicht sehr viel größer waren als Taubenschläge. Wo werden die dich unterbringen? Dann klingelt das Telefon und dann wird mir mitgeteilt, ich möge bitte am nächsten Morgen um 11 Uhr beim Rektor sein. Und dort teilte mir Günter Heidorn mit, dass die Absicht bestünde, mich als seinen Nachfolger vorzuschlagen. Das war in diesem Augen wie ein Niederschlag. Damit habe ich wahrhaftig nicht mit einer Silbe gerechnet. Das Ganze war natürlich vorbesprochen. Zunächst mal in der Universitätsparteileitung ganz bestimmt. Dann sicher auch schon abgestimmt mit darüber liegenden Organen. Gewiss auch mit dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen schon zu diesem Zeitpunkt. Das habe ich alles gar nicht gefragt. Ich habe ihn nach Gründen gefragt, der Hauptgrund, den er mir nannte, er sagte, die Hauptsache ist, du kannst gut mit den Sektionsdirektoren. Da muss sicherlich noch ein paar andere Gründe gehabt haben. Das ist mir nicht im Einzelnen großartig ausgebreitet worden. Ich habe mir dann eine Woche Bedenkzeit ausgebeten und habe in dieser Zeit ganz ausführlich gesprochen mit Hochschullehrern, zu denen ich besonders Vertrauen hatte und die ich für na, ich sage mal, Repräsentanten des Vertrauens auch von Angehörigen der Universität hielt. Und ich muss sagen, also eigentlich denen, die haben mir alle zugeredet. Und am meisten, die entscheidenden Sätze hat dann Manfred Krüger gesagt. Er war damals Direktor der Sektion Marxismus-Leninismus. Aber er war ein unbequemer Mann. Manfred Krüger hat mich 2 Jahre später aufgesucht und hat mich darum gebeten, von der weiteren Durchführung von Lehrveranstaltungen befreit zu werden. Er hatte die Zwangsvorstellung, dass in allen seinen Vorlesungen Leute von der Stasi sitzen und ihn behorchen. Das war bei ihm zu einer fixen Idee geworden, er konnte nicht mehr. Krüger war bei den Studenten, auch bei Lehrkörper, bekannt, anerkannt und beliebt als einer, der sich den Mund nicht verbieten ließ, der viele Dinge kritisch und offen aussprach und dessen Lehrveranstaltungen im Grundlagenstudium Marxismus-Leninismus immer voll besucht waren, im großen Unterschied zu der sehr differenzierten Inanspruchnahme solcher Lehrveranstaltungen bei anderen.
Weitere Fragen?
Genügt das? Ja.
Ich habe vielleicht ein... Ja, bitte, Toni.
Können Sie sich noch hier zu Ihrer Militärzeit äußern? Also welchen Dienstgrad Sie hatten, wo Sie stationiert waren? Können Sie da noch etwas
erzählen? Bitte, Tom.
Zu Ihrer Militärzeit.
Militärzeit, ja.
Also welchen Dienstgrad Sie hatten, wo Sie stationiert waren?
Ja. Nach meinen offiziellen Fragebögen ab 1945 war ich Oberfähnrich zur See der Reserve. Ich bin noch ganz kurz vor Kriegsende zum Leutnant zur See befördert worden. Darauf waren wir damals wahnsinnig stolz. Die jüngsten Leutnants. Rekrutenausbildung auf dem Dänholm in Stralsund. Dann auf Kadettenausbildung auf dem leichten Kreuzer Emden. Ein paar Monate auf Z-38. Dann Marine Kriegsschule Flensburg-Mürwik, zweite Abteilung Mürwik. Von dort aus zur U-Boot-Ausbildung. Bei diesem wahnsinnigen U-Boot-Krieg leistete sich die Kriegsmarine immer noch eine Ausbildung für U-Boot-Offiziere von einem Dreivierteljahr. Da wurden dann sämtliche Ausbildungsbereiche durchgearbeitet. Seemannschaft, Navigation, Torpedo, vor allen Dingen das U-Boot beherrschen mit Tauchen, Auftauchen und diesem ganzen Kram. Das ist ein Dreivierteljahr. Das war in allen möglichen Stationen zwischen dem damals sogenannten Godenhafen und Flensburg. Dann kam ich zu diesen Kleinstkampfverbänden. Die Ausbildung war in Neustadt in Holstein. Dann wurden wir zu einem sogenannten Abhärtungslehrgang nach Kappeln an der Schlei beordert. Das war am 20. Dezember 1944. Am Weihnachtsabend kamen für 4 von uns die Abkommandierung nach Wilhelmshaven zur 4. Flottille, dort um Boote zu übernehmen. Bei den 4 war ich dabei. Dann haben wir die Boote übernommen und wurden nach Helgoland verlegt. Wir haben von Helgoland aus Vorstöße in die Nordsee gemacht. Ich habe am 18. April die Zerstörung Helgolands erlebt. Durch 1800 britische Bomber. Auf 1,75 Quadratkilometer. Von dort aus bin ich... Sie haben gefragt, dass ich erzähle es nicht von mir aus. Am 3. Mai gab es ja diesen Sonderwaffenstillstand zwischen General Montgomery und Admiral Friedeburg für die Nordverbände. Und wir hatten auf unseren Booten keine Funkeinrichtungen, sondern nur ein Horchgerät. Mein Boot war bei dem Bombenangriff leicht beschädigt worden und ich wurde zurückbeordert nach Wilhelmshaven. Dann bin ich also nach Wilhelmshaven gefahren. Für die kleinsten U-Boote wurde die große Rädorschleuse kurz geöffnet. Wilhelmshaven hatte ja, in Wilhelmshaven war das Schlachtschiff Tirpitz gebaut worden. Und damit die Tirpitz rauskam, reichten die drei vorhandenen Schleusen nicht. Da musste die Räderschleuse gebaut werden, um die Tirpitz rauszulassen. Das einzige Mal, dass diese Schleuse echt in Betrieb war. Und weil sie technisch fortgeschritten war, wurden dann wir kleinste Boote rein und rausgelassen. Wurde die so zimmerbreit aufgemacht. Dann habe ich in der Schleuse meine Reichskriegsflagge angemacht. Das Boot guckte so viel aus dem Wasser. Und bin den Hafenkanal durchgefahren, hinten ins Hafenbecken 5, den sogenannten Zerstörerhafen, Dieselmaschine Stopp, E-Maschine an, komme um die Kurve herum und sehe hinten an der anderen Seite des Kais solche Kerle in khakifarbener Uniform mit schrägen Stahlhelm stehen. Und die Kanadier da. Das ist alles ohne mein Wissen geschehen. So, und dann zu dem Standort gefahren, dann haben wir in der Nacht das Boot gesprengt und dann bin ich in kanadische Internierung geraten. Die wäre auch eine Geschichte für sich, aber muss es?
Ja. Das klingt ganz interessant.
Haben wir weitere Fragen? Sonst denke ich, ist der Kreis geschlossen. Ja, bitte.
Mich würde Björn Kutz interessieren, wie Sie als Rektor die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen empfunden haben. Weil gewissermaßen haben Sie ja sozusagen eine Mittlerstelle eingenommen zwischen Ihrer Universität, der Sie als Rektor dann vorstanden, und dem Ministerium.
In gewisser Weise ja. Der Minister machte regelmäßig Dienstbesprechungen mit den Rektoren. Und es wurde selbstverständlich erwartet, dass der Inhalt dieser Dienstbesprechung dann durchgearbeitet und an der Universität weitergegeben wird. Das ist geschehen in Dienstbesprechungen mit den Sektionsdirektoren. Insofern war man ein Mittler, das kann man sagen. Man musste nicht, aber man tat anstandshalber diesen Schritt der Durcharbeitung dessen, was der Minister verkündet hatte, auf die Bedingungen und Belange der Universität. Und versuchte wenigstens, solche Dienstbesprechungen für die Teilnehmer auch ein bisschen produktiv zu machen. Ansonsten, ich habe diesen Punkt nicht umsonst genannt, mit der relativen Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Die Universitäten hatten einen Freiraum. Und je nach der geistigen, wissenschaftlichen Kraft und auch dem politischen Einfluss bestimmter Persönlichkeiten, konnte man diesen Freiraum nutzen, suchen und nutzen und auch erhalten. Manche solcher Beispiele, die ich auszugsweise nannte, waren nicht in Plänen. Die sind absolut außerhalb von geplanten Dingen entstanden. Das allermeiste von dem, was Klinkmann gemacht hat, ist erst hinterher in Pläne gekommen, weil es erfolgreich war. Oder die Informatik. Und überhaupt sicherlich erst dadurch, dass die Rostocker Informatik sehr schnell im Rang unter den Informatikstruktureinheiten der DDR sich ziemlich weit vorn platzierte, hatte ich Erfolg wenigstens mit dem Neubau eines Gebäudes für die Informatik. Also bloß aufzutreten und zu sagen, wir brauchen für die Informatik einen Neubau, das hätte gar keine Chancen gehabt. Mit den Baugeschichten, da war manches, habe ich manches als beschämend empfunden. Und ich muss sagen, ich tue es heute noch, wenn ich lese, was dann wird. Am schlimmsten bei dem Gebäude der Anatomie.
Das ist jetzt aber gemacht.
Ja, eben. Aber gerade jetzt, wo ich es lese, nicht, dann wird erst recht bewusst, wie beschämend das war, dass eine solche Bausubstanz eben keine Chance hatte, verändert zu werden.
Vielen Dank. Weitere Fragen? Das denke ich, beschließen wir die Runde. Wir danken, wir haben jetzt über Minuten gemacht. Das ist auch gar kein Schade. Wir haben eine Sitzung versäumt durch Feiertag. Wir haben einen Teil wieder gewonnen. Wir danken unserem Gast, Magnificenz Pfauer.